Jetzt ist die Musik gar nicht eingelogen?
Doch, ganz kurz.
Ach so, das machst du jetzt quasi, um mir mein Trommelfell zu schützen?
Richtig, damit du noch was hörst.
Ich meine, ich bin ja schon halb schwerhörig, weil ich in einer lauten Fabrik arbeite. Aber ist ja okay.
Habe ich mir gedacht, bin ich nett.
Wenn ich mich mit Leuten auf dem Flur unterhalte, ich muss immer diese Gehörschützer rausnehmen, damit ich überhaupt hören kann, was die mir sagen wollen. Und dann nach der Konversation gehen die wieder rein.
Du musst Lippen lesen.
Ah, ja. Ich meine, ich habe ja Stigmatismus auch ein bisschen. Vielleicht wäre ich blind und taub. Kann
dann
nur noch...
Schlecht Lippen
lesen. Naja, wie ging das? Wenn
irgendein Sinn Blinden... schwächer wird, wird ein anderer stärker.
Nein. Wenn die Blinden so. die Tauben führen oder so. War es nicht so? Oder nee, wenn irgendwie die Tauben... Sowas. Irgendwie so ging mir der Spruch. Naja, ja, das können wir gleich mal zum Thema machen. Wer steht ja noch zur Wahl? Die, genau, die zur Wahl stehen, sind bei allem blöd und bekloppt.
Nee. Nach vier Monaten. Vor vier Monaten war die letzte Folge.
Echt?
Wir haben uns eine lange Zeit
genommen. Stimmt, naja, ich meine, ich hatte einen Monat Urlaub gemacht. Genau. Stress auf Arbeit. Du Stress mit kommendem Kind.
Genau.
Mhm.
Jeden Tag kann es soweit sein.
Naja, gut, ich meine, interessante Sachen sind ja jetzt passiert.
Ja, und ich hatte mir für das eigentliche Thema, was wir Sonntag aufnehmen wollten, ein krass cooles Intro überlegt. Ich hatte ein richtiges True Crime-Intro.
Aha. Ja,
ich lese es dir mal vor, das passt heute nicht
mehr. Ja, okay.
Es ist der 13. Juli 2024 und es geschieht das Undenkbare. Auf Ex-Präsident Donald J. Trump wird ein Anschlag verübt. Der Täter, ein 20-Jähriger mit dem Namen Thomas Matthew Crooks. Der Anschlagsort, eine Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Die Tatwaffe, eine AR-15 bzw. ein Selbstladegewehr.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Ton ging. Oh Gott, naja.
Aber
glaubst du denn?
Es bleibt ja, also das Intro ist zwar nicht zur heutigen Folge, aber es basiert ja quasi, was wir uns heute, worüber wir uns heute unterhalten wollen, ein gutes Stück mit auf den Vorkommnissen von letzter Woche.
Naja, ich meine, ich glaube, alle Wahlen, die sich jetzt gerade abspielen, werden von diesem Attentat, in Anführungsstrichen, die Republikanen und rechten Seiten werden davon bevorzugt oder ich würde mal sagen, für die ist das bestimmt ein Vorteil, dass das passiert ist.
Naja, right? Es ist halt, wenn man es richtig, also, so schlimm das ist, das zu sagen, es ist ein Publicity-Boost, ne?
Ja.
Was passiert ist. Ich habe schon zig andere Podcasts und auch Nachrichten gesehen, wo es dann darum ging, dass er dann die Hand in die Höhe gereckt hat. Und einige haben gesagt, daran sieht man, was für ein Marketing- Publicity-Genie das ist, dass er jede Situation nutzt, und andere haben gesagt, der Typ hat nie Kriegsdienst geleistet, der hat gar keine Ahnung, was es bedeutet, wenn jemand schießt, und deswegen war das quasi mehr oder minder pures Adrenalin und Verwirrtheit, dass er das gemacht hat und dann geschrien hat, Fight. Spannend, wie die Meinungen auseinandergehen, sowohl bei, ja, sag ich mal, deutschen, europäischen Journalisten, und eben auch bei Amerikanern. Das ist faszinierend, wie die amerikanische Öffentlichkeit jetzt vor allem darauf reagiert hat. Und vor allem auf das, was jetzt am Sonntag passiert ist.
Am Sonntag? Ach, mit Bidens Ausstieg?
Genau.
Naja, ich glaube, also der Fakt, dass er ausgestiegen ist, wird zweierlei sein. Erstens werden die Demokraten erkannt haben, nach diesem Attentatsversuch wird es keinen Auswirkungen, keine Möglichkeit geben, für Biden überhaupt irgendwie gegen Trump gewinnen zu können.
Lustig.
Und das andere ist, ich meine, ist mir egal, wer wie es irgendwo hindrehen will, aber wenn er jetzt schon in einer solchen senilen wie sagt man, Gesundheit ist oder wo man wirklich ihm sein Alter anmerkt. Und es ist auch, mal ganz ehrlich, ein sehr stressiger Job, der Präsident der Vereinigten Staaten zu sein.
Ja.
Kann man einen solchen Mann in guter Hoffnung wählen, obwohl man weiß, dass er eigentlich schon am Rande, naja, des Todes steht? Ich will es jetzt mal so, ich will nicht so krass klingen, aber...
Naja, ich bin da ganz bei dir, weil ich mir so sage, naja, 4 Jahre sind es noch. Oder ja. Nochmal 4 Jahre, eigentlich wären es 4,5. Im November wird gewählt, ja. Im Februar oder Januar ist dann die
ja.
Einsetzung.
Inauguration.
Das Problem ja. ist halt, genau, die Inauguration, das Problem ist halt tatsächlich, selbst wenn er körperlich bis dahin nicht weiter abbaut. Mhm. Und ich habe ja noch vor einigen, vielen, vielen Wochen, mittlerweile Monaten, ihn ja sogar noch verteidigt, ne? Er war Stockerer und so weiter. Aber man merkt es ihm halt jetzt wirklich deutlich an. Viele wollten es nicht wahrhaben, dass es so ist. Mhm. Oder haben ihn verteidigt. Aber er hat halt wirklich massivst abgebaut. Und alles, was man an diesen kämpferischen Reden in der letzten Zeit gesehen hat, war immer mit Teleprompter. Es war nichts Freies mehr. Er ist nicht mehr der freie Rhetoriker, der er früher mal war.
Ich meine, der hat mal gute Reden. Der hatte mal richtig gut. Also ich habe mir mal angehört, was der wie sagt man, 90er Jahren geschrieben hat. Oder also noch, wie alt war der da? Oh Gott. Naja, als der 50 war. Also als der in seinen 50ern war und damals, wie hieß das, der war da auch sehr aktiv damals mit, wie hieß der denn, dieser andere, der sich immer um die Umwelt gekümmert hat und das Buch geschrieben hat mit Grünhausgasen.
Was? Du redest, ja.
Du weißt, wen ich meine. Ja, das kommt dann gleich. Ey, da hat er mir gefallen und der war auch eigentlich eine sehr, wie sagt man,
Al Gore.
Der hatte einen gewissen, wie sagt man das,
der hat eine unwahrscheinlich gute Ausstrahlung gehabt.
Genau, ja. Und das ist halt mit seiner jetzigen Verfassung eigentlich komplett, naja, verloren.
Der hat ja ein unwahrscheinlich bewegtes Leben gehabt. Ne? Der ist schon seit 1972 ungefähr ist am Repräsentantenhaus.
Mhm.
Im Prinzip sein ganzes Leben hat er dem Staat gewidmet, muss man so sagen, wie er ist. Ist Jurist und hat damals seine Frau verloren und wurde quasi vereidigt als, war das Senator oder fürs, ich weiß nicht, ob
Senator.
Das Repräsentant oder Senator war, da ist seine Frau kurz vorher gestorben und seine Kinder lagen quasi spielend im Bett daneben und die ganze Vereidigungstruppe war da, um Hand auf die Bibel auflegen zu lassen und alles Mögliche. Mhm. Und der hat halt echt das geschafft, Familie und Job zusammenzubringen und das immer in solchen unwahrscheinlich stressigen Jobs.
Naja, gut. Inwiefern er die Familie zusammengebracht hat, das möchte man aber auch mal anzweifeln anhand der Bücher, die von seinen Kindern über ihn geschrieben wurden. Ne?
Naja, gut, also wenn du jetzt die Aussage hörst, du kennst aber dein Arbeitspensum, ne? So. Und wenn du dir das vorstellst, dass jemand in einem
Job
in den USA halt arbeitet, dann muss man schon sagen, dass Handarbeiten und so weiter trotzdem wunderbare Worte jetzt für ihren Vater finden, was er gemacht hat, was er geschafft hat für die Familie, was er fürs Land gemacht hat. Aber in der jetzigen Situation kann man mit dem halt tatsächlich keine Wahl mehr gewinnen. Und es ist wahrscheinlich, das muss man ja immer noch sehen, in so einem Menschen, vor allem, wenn sie anfangen, gebrechlich zu werden, schlummert ja immer dieser Stolz.
Ja.
Und dieser Wille, ich weiß, dass ich das kann. Und man, meistens ist es ja so, dass die Leute sich dann nie eingestehen, es geht nicht mehr. Und das zu erkennen, dass es nicht mehr geht, ist ungeheuer schwer. Weil das einfach das Ego und auch die Vergangenheit alles immer anders sagt. Nein, ich kann das. Ich habe das immer gekonnt. Ich bin super. Und das ist eigentlich ein großer Schritt, was er jetzt am Sonntag gemacht hat. Allerdings stehen die Demokraten ja jetzt vor dem nächsten Problem.
Ja. Naja, halt, da muss ich dir sowieso erstmal eine Frage stellen, was du darüber denkst. Denkst du, dass er den Schritt gemacht hat oder dass ihm das gesagt wurde?
Mehreres. Also George Clooney hat es gesagt, die Pelosi hat es durch die Blume gesagt. Ob seine Frau ihm nahegelegt hat, würde ich bezweifeln, weil sie hat ihn bis zum Schluss verteidigt. Aber es sind ja immer mehr Stimmen laut geworden, die gesagt haben, er solle die Kandidatur zurückziehen und soll einfach anderen den Weg bereiten. Das ist halt genau das, wo sie jetzt das Problem haben. So einfach jemanden anderen 4 Monate vor der Wahl ins Rennen schicken, ist halt unwahrscheinlich schwierig.
Das ist auch so eine Sache, was ich mich auch gefragt habe. Sag mal, der Wahlkampf hat ja hier mehr oder weniger im Januar angefangen oder eben schon letztes Jahr.
Und haben
mit den offiziellen
Kandidaten. Oder vorletzten Jahr sammeln die sogar schon Geld, genau.
Ja, genau. Und hätten die Demokraten sich eigentlich nicht überlegen sollen, dass man das vielleicht früher macht, ihn von der Wahl zurücktreten zu lassen, damit man dem anderen Kandidaten eine faire Chance gibt, überhaupt Stimmen zu sammeln?
Das ist aber das.
Ich meine,
genau in dieses Thema spielen jetzt mehrere Probleme vom US-amerikanischen Wahlkampfsystem, überhaupt von dem demokratischen System, was die Amerikaner überhaupt haben. Und das erste ist, dass der Präsident immer das Vorrecht hat, nochmal zu kandidieren, außer er hat zwei Amtszeiten hinter sich, weil dann muss er ja raus. So. Ja. Das heißt, er hat per se. Das ist nirgendwo Gesetz, aber es ist so Gentleman's Agreement, sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten. Der Präsident darf weitermachen. Macht ja Sinn, du hast ein Präsidialsystem. Also läufst du mit der Person möglichst weiter. Das nächste Problem ist die spendenfinanzierten Wahlkämpfe in den USA. Wir hatten das Thema ja mal, dass du maximal Einzelspenden zum Beispiel sind ja bei $10,000 gecapped. Also eine Privatperson darf maximal direkt an den Kandidaten $10,000 spenden. Jetzt gibt es ja solche Wahl- und Spendenhilfsorganisationen, die für die Demokraten zum Beispiel sich ausschreiben und Geld sammeln. Und da kommt dann plötzlich so 1 Million, 2 Millionen Dollar als Spende rein von einer Privatperson, weil es nicht verboten ist, dieser Spendenorganisation das Geld zu spenden, die das dann weitergibt an die Partei. Das ist schon völlig verkappt. Und da entstehen ja ungeheure Summen. Was habe ich jetzt gelesen gehabt? Die hatten bis Samstag, den 20.07., hatten sie $96 Millionen an Wahlkampfspenden zusammen. Also das Ticket Biden-Harris.
Biden-Harris, 96 Millionen? Boah. Genau, müssen die eigentlich, sag mal, wenn du dich da, vielleicht hast du dich da mehr belesen als ich, wenn die dieses Wahlkampfgeld kriegen und sich zusammenholen, müssen die das aufbrauchen während des Wahlkampfs?
Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Aber ich denke, dass das dann später in gemeinnützige Organisationen fließt. Aber meistens ist es dann alle. Also die verschlingen ja Unsummen.
Naja, klar, ich meine, du musst dir ja überlegen, also wenn du, guck mal, du musst dir ja mal angucken, hier jetzt Trump wurde, und da war ein Assassination Attempt. Das heißt, mit jedem anderen Outing, wo der sich irgendwo in der Öffentlichkeit zeigt, genau wie Biden, da muss Security bezahlt werden, da müssen die Wahlsachen bezahlt werden und das sind Riesengelder, ja. Jede dieser Einsprechungen, die jetzt Trump zum Beispiel hatte, sage ich dir 100 pro, die Security alleine für diese Plätze, wo das losgeht, ist bestimmt eine Viertel bis 1 Million, mindestens.
Du hast halt, bei Biden
pro Veranstaltung.
bei Trump in Anführungsstrichen das Glück, da ist jetzt die Secret Service Chefin, ist ja jetzt zurückgetreten vorhin. Also am Tag der Aufnahme, 23. ist die vorhin zurückgetreten. der Secret Service wird ja vom Staat bezahlt. Und jedem Ex-Präsidenten steht ja immer Schutz durch den Secret Service zu. Die sind ja nie alleine. Also Obama hat ständig Secret Service um sich. Und Leute wie Bill Clinton haben Secret Service um sich. Obwohl die schon längst nicht mehr Präsident sind. So.
Ja.
Und das kostet den Staat Geld. Aber wenn das jetzt zum Beispiel ein einfacher Senator ist, der hat ja immer Sicherheitspersonal dabei, wie du sagst, ne? Und die müssen alle bezahlt werden. Diese Wahlkampfveranstaltungen, diese Plätze müssen gemietet werden, wenn sie nicht gespendet werden. Das ganze Werbematerial muss dahin. Und man darf nie vergessen, wie riesig die USA sind im Vergleich jetzt zu Deutschland und was unsere Wahlkämpfe hier schon also bei uns geht das Wahlkampf ja wieder los in Deutschland, also in Sachsen und Thüringen und in Brandenburg, Landtagswahlen, und was da Plakate kosten, Flyer kosten und so weiter. Und das ist ja alles nochmal potenziert in den USA. Und deswegen gibt es diese Wahlkampfspendenhöhen, Rennen zwischen Republikanern und Demokraten. Das ist absolut irrwitzig, was da eigentlich abgeht. Und
kann
deswegen
man
haben sie
da
es auch
eigentlich.
Problem.
Go ahead. Sorry.
Das Problem ist, dass die ja diese Spenden immer ticketgebunden sind. Also, das Ticket für die Spende ist ausgeschrieben Biden-Harris.
Okay.
Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, um vielleicht mal auf ein paar potenzielle Kandidaten zu kommen, Gretchen Whitmer würde jetzt als Frau in den Wahlkampf starten. Sie hätte jetzt noch 4 Monate Zeit und dürfte von dem Geld, was auf das Ticket Biden-Harris gespendet wurde, nichts benutzen. Weil das ist immer für den Präsidentschaftskandidaten und seinen Running Mate ist das Geld. Und alles, was wenn ein neuer kommt, muss das Geld zurückgezahlt, also da muss das Geld tatsächlich zurückgezahlt werden, wenn die dann aussteigen. Im Umkehrschluss müsste Widmer jetzt anfangen, komplett neu zu sammeln.
Aber ich dachte, Kamala ist der nominierte Kandidat.
Richtig, das war jetzt nur das Beispiel. Deswegen ist es ist es ausweglos und optionslos zu sagen, eigentlich müssen sie Kamala nehmen. Warte mal, ich habe gelernt, nicht Kamala, sondern Kamala irgendwie. Die hat ja ein indisch.
Kamala.
Danke.
Kamala Harris. Nasally.
Indisch-jamaikanischer Name. Und das ist, die können gar nicht mehr anders. Also außer sie sind sich sicher, dass zum Beispiel Shapiro das machen würde, aber der ist jetzt quasi als Running Mate mehr oder minder schon gesetzt. Es gibt ein paar in der Auswahl, über die ich mich informiert habe.
Ben Shapiro für die Demokraten?
Josh Shapiro.
Oh, okay. Ich dachte, Ben Shapiro.
Der Pennsylvania-Governor.
Ach so. Ist das nochmal, wenn man sich das dann mal so überlegt, sag mal, sind heutzutage überhaupt Wahlkämpfe noch eine Möglichkeit, einer unbekannten Privatperson anzutreten und sich wählen zu lassen? Die eigentliche Demokratie ist ja dazu gedacht, dass jeder in die Politik einsteigen kann und als Vertreter des Volkes gewählt werden kann. Ist das heute noch so in Deutschland und in den USA? In USA musst du reich sein. Solange wie du reich bist, kannst du vom Prinzip antreten. Ich meine, Kanye West hat sich ja auch eintragen lassen.
Du hast in Deutschland hast du zum Beispiel Direktmandate, dann sitzt du im Bundestag. Wenn du ein Direktmandat in deinem Wahlkampf, also in deinem Wahlkreis bekommst, kann es passieren, du bist auf der Liste, rutscht vor oder wirst sowieso gewählt. Und der Listenerste, der eigentlich gesetzt ist für, der wird's wehren, semmelt in der Wahl durch und du bist mit einer Partei auf Listenplatz 3 oder irgendwas, kannst du natürlich entsprechend mit 20 oder Anfang 20 sogar in den Bundestag einziehen, so wie es hier in Dresden auch passiert ist.
Naja gut, ich meine, das finde
also
ich ja
ist immer möglich,
konkret
du brauchst
cool
dafür,
eigentlich.
Du brauchst dafür. Genau, und das funktioniert aber eben in den USA nur, wenn du Multimilliardär bist und deinen ganzen Wahlkampf komplett selbst bezahlst. Das Problem ist aber, du kannst am Ende nur für Demokraten oder Republikaner antreten. Weil du brauchst ja deine Delegiertenstimmen und du brauchst ja deine Wahlmänner in den einzelnen Bundesstaaten. Und da sind die Einzelparteien, die es ja genauso in den USA gibt, Grüne, Linke, Kommunisten, es gibt ja alles, sind viel zu schwach aufgestellt.
Ja, klar.
Das heißt, du würdest deine Wahlmänner nicht bekommen.
Ja, ich meine,
das Wahlsystem in dem Moment.
Well, naja, halt. Ist es eigentlich nicht, weil es ist ja keine Demokratie. Es ist ja ein ganz anderes System. Das Representative Government.
Das ist eine Präsidialdemokratie, doch. Das ist eine Demokratie.
Nein.
Du wählst jedes Mal zwischen Pest oder Cholera.
Nein, es ist offiziell keine Demokratie in diesem Sinne. Das System in den USA ist keine Demokratie in diesem Sinne. Offiziell auch unter der Constitution. Es hat nichts mit einer Demokratie zu tun. Es ist nur ein Begriff, der eingebürgert wurde. Ich musste genau den Begriff aufsuchen, aber das ist ein anderes System als Demokratie selber. Ist nicht offiziell Demokratie. Sorry. Ich muss das mal an. Ich bin anders belesen. Nein, es ist nicht, es ist keine offizielle Demokratie in diesem Sinne. Es ist ein repräsentatives System, aber es ist nicht offiziell eine Demokratie in dem Sinne, was wir unter einer Demokratie in Europa verstehen würden. Naja, egal.
Es gibt verschiedene Formen von Demokratien. Und das ist ein anderes System, als wir es kennen. Also es ist ja angelehnt am Ende an die die Großbritannien, also die konstitutionelle Monarchie, die
Parlament,
mit dem demokratischen Wahlsystem des Ober- und Unterhauses. Deswegen hast du den Senat und das Repräsentantenhaus.
Ja.
Aber wie gesagt, wählst halt trotzdem immer nur zwischen zwei Parteien.
Ja, prinzipiell ja. Dass sich nichts anderes zulässt in den Staaten. Und wie ist das jetzt in Deutschland? Was sagen unsere Freunde? Wie benutzt das die generelle Politik, was hier für ein politisches Chaos in Nordamerika ausbricht zurzeit?
Spannend ist, was für ein Quatsch in Medien passiert. Also die Republikaner hatten ja sofort angefangen zu sagen, wer nicht kandidieren kann, kann auch nicht Präsident sein. Also so ein, also es wäre un, also der wer hat es gesagt? Johnson hat gemeint, also Trump hat ja sofort Kamala verhöhnt und verspottet mit Laughing Kamala, sie ist crazy und nuts und so ein Zeug. So typischer Trumpismus. Und Johnson hat direkt nachgetreten Richtung Biden. Wer nicht kandidieren kann, der kann auch nicht Präsident sein. Es wäre undemokratisch, was diese Demokraten machen. Obwohl das völlig rechtens ist. Du musst ja nicht kandidieren und mach deinen Job noch bis zu Ende. Also er ist ja noch nicht mal nominiert. Er ist ja nicht offiziell nominiert. Das kommt ja erst im August, der Parteitag. Und dann wäre er auch ganz offiziell erst der Kandidat. Er ist jetzt nur nominell Kandidat, weil ihm das Vorrecht als Präsident eben zusteht. Ja. Und genau solche Geschichten greifen jetzt Medien in Anführungsstrichen, in Deutschland auf, um das Ganze zu diskreditieren und irgendwie auf Deutschland zu münzen.
Mhm.
Die Stimmen selbst aus Deutschland sind generell jetzt irgendwie positiv. Also ich meine, es ist eine Chance. Sie mussten einen anderen Kandidaten nehmen. Und da noch können sie, Biden hat ja gerade mal nur Kamala vorgeschlagen. Auch sie ist ja noch nicht offiziell nominiert. Deswegen kannst du niemanden gratulieren. Aber so richtig politisch äußern tut sich da noch keiner. Also man sagt ja, guter Vorschlag, fertig. Wir gucken uns die Zusammenarbeit dann an, warten wir mal, bis der Nominierungsparteitag durch ist. Aber so eine, du kannst niemanden zu irgendwas beglückwünschen, was er nicht ist. Aber medial wird es unwahrscheinlich spannend ausgeschlachtet, die ganze Geschichte gerade. Ich habe einen Funfact übrigens noch für dich.
Okay.
Donald Trump beschimpft ja Kamala, wie ich gerade gesagt habe, als Laughing Kamala und She's Nuts.
Mhm.
Donald Trump hat 2011 und 2013 $6,000 an Harris gespendet, damit sie Generalstaatsanwältin werden kann.
No way. Oh Gott. Das finde ich aber auch. So ich finde das, auch geil, wenn solche, ja, naja, ich meine, okay, wir unterhalten uns gerade über die USA, ja, also die Art und Weise, wie Spendengelder versandt werden, wo die hingehen und wo die auch zurückkommen an bestimmte Leute, finde ich ja sowieso, ist eine hochinteressante Sache, ja, also, da gibt's ja jetzt, überlegt er immer die Verfahren gegen seinen Sohn mit den Schmiergeldern, die gegeben wurden von China und von der Ukraine. Und jetzt stellt sich heraus sogar, dass das alles noch wahr ist und wirklich der Fall ist, und dass das gegeben wurde, ja. Da fragst du dich nur, naja, wie viele von diesen, dann genauso Mrs. Pelosi, ja, Speaker of the House. Also wer so einen Track Record hat beim Investieren und am Stockmarkt, der besser ist als Warren Buffett, da muss ich mich das... Ja, genau. Sie hat Ökonomie und Investorenwesen studiert und sich damit ordentlich befasst, als sie das Haus getrieben
Was
hat.
Was glaubst du, wo Warren Buffett sein Wissen her hat?
Ach, von ihr wahrscheinlich. Aber das alles von ihr gelernt. Sie sind zur selben Klasse gegangen in Harvard.
Also deswegen, du kannst in den USA, also du brauchst immer eine krasse Story, um irgendwie ein politisches Amt zu kriegen, habe ich das Gefühl. Du musst Army-Veteran sein, du musst irgendwo am besten Unternehmer sein, dann schaffst du es. Aber ohne einen finanziellen Riesen-Background ist es unmöglich. Und selbst wie die Demokratische Partei halt regiert wurde durch Pelosi und die Altvorderin, als damals die Nominierung war zwischen Sanders und Clinton, Hillary Clinton, hat ja eigentlich sogar Sanders gewonnen.
Aha.
Und das ist, die Zahlen sind auch öffentlich und es wurde tatsächlich in einem Staat einfach ein anderer Gewinner ausgerufen. Clinton,
als der hat sich das Rennen gemacht.
Oh. Und Sanders hat das in diesem Parteitag wohl schon gewusst, dass das so eine Schiebung ist. Und hat dann einfach nur, ja, mehr oder minder aufgegeben und hat gesagt, okay, danke. Und so funktioniert es halt A, wenn es bei den Demokraten schon so funktioniert, die immer als, sage ich mal, Saubermänner dastehen. Ja, und was bei Trump und den Republikanern unterwegs passiert, wissen wir alle.
Ja, mehr oder weniger sagen, die meisten Leute wissen das oder verstehen es auf eine gewisse Art und Weise, wie viel Schmiergelder da fließen. Wer wen verhökert, ich glaube, es ist ja mittlerweile in der Öffentlichkeit sehr bekannt geworden. Die Frage ist dann jetzt für mich, wenn wir jetzt, wir gehen ja in eine, wie sagt man denn das, am freundlichsten für die Öffentlichkeit. Wir gehen in eine ungewisse politische Zeit über mit dem jetzigen Verhältnis auf der Welt. Und es verändern sich gerade viele Konfliktzonen, es verändern sich viele, wie sagt man, Gewaltstrukturen oder Powerstrukturen. Ich will nicht sagen Gewaltstrukturen, aber du weißt, was ich meine. Also Stärkeverhältnisse auf der Welt verändern sich. Glaubst du, wenn du dir das so anguckst im Generellen, glaubst du eigentlich, dass Demokratie in diesem Sinne eine Zukunft hat auf der in den meisten Ländern gerade zur Zeit? Oder dass wir erstmal
du warst gerade weg.
Ich war gerade weg.
Stell die Frage bitte nochmal.
Ich meine, glaubst du, dass man für Demokratie so ein bisschen eine Zukunft gerade sieht oder dass das mehr im jetzigen politischen Feld so auf Autokratien oder Diktatoriale Machtverhältnis in den Ländern umkippen wird mit dem, ich meine, wir hatten uns in anderen Folgen unterhalten über Populism und wie sich das gerade abzieht, weil ja halt Ökonomien im Keller sind und Leute nach ihren Helden suchen und dort Heldenfiguren einsetzen wollen, die, glaube ich, weniger an öffentlichen Rechten und Demokratie interessiert sind, anstelle von, wie man diese Länder umkippt und entweder zu einer gewissen Art und Weise zurück in den Goldanschein zurück oder in das Vorfeld, in das weltliche Antlitz umwandeln. Ja, ich meine, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich meine, so hatten sich damals Leute wie Hitler wählen lassen und dann ist das mit der Demokratie ganz schnell vorbei gewesen. Und leider sieht man das oder diese Sachen, die sich gerade abspielen, ja, zum Beispiel mit dem Attentatsversuch auf Trump. Das Erste, was mir so durch den Kopf ging, ist so, wie hieß der Vorgang in Deutschland, wo die den Bundestag abgebrannt haben? Wie hieß das? Damals zu Hitlers Zeit. Ja, genau. Da dachte ich mir, das ist so der Anklitz zu solchen Events, die sich gerade abspielen vor sehr wichtigen Wahlen. Und man sieht im Hintergrund das ökonomische Verhältnis und wie das jetzt ausgeschlachtet wird von bestimmten Parteien und bestimmten Personen weltweit, die sich gerade zur Wahl antreten. Glaubst du, dass das vielleicht ein Vorreiter ist, dass sich diese Systeme, diese politischen Systeme vielleicht sogar auch krass verändern werden in der nächsten Zeit?
Ich denke, es wird unwahrscheinlich schwer für gute Demokratie. Es wird herausfordernd, weil um den Bogen ein bisschen größer zu spannen, ist halt, du siehst ja, mit welcher Art und Weise diskutiert und debattiert wird. Trump zum Beispiel stellt sich hin in seiner Rede auf dem Parteitag jetzt, wo er nominiert wurde, und hat Behauptungen aufgestellt, 70% dieser Behauptungen sind gelogen. Na, ja. Also er stellt sich ja immer als Superlativ hin und Biden, die vier schlimmsten Jahre, seine Zeit war die goldene damals, dabei hat er eine deutlich schlechtere wirtschaftliche Bilanz gehabt und vor allem irrsinnige Gesetze erlassen, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben und zu nichts geführt haben, außer Kosten. Und 4 Jahre Biden haben eigentlich der Wirtschaft gut getan. Der hatte noch Corona zwischendrin. Und na klar war die Inflation höher unter Biden. Der hatte, wie gesagt, ja auch Corona in seiner Amtszeit. Und da muss man das sehen. Und jetzt, klar, die Arbeitslosenzahlen zum Beispiel sind ein Stück hochgegangen. Trump sagt, es gab noch nie so viele Arbeitslose, was völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Und gleichzeitig haben eigentlich die Amerikaner netto mehr in der Tasche, aber diese gefühlte Wirtschaftlichkeit, das habe ich heute erst einen Artikel gelesen, kommt bei den Amerikanern ganz anders rüber. Die fühlen sich tatsächlich, als ob alles schlechter geworden ist. Stimmt aber per se gar nicht.
Naja, gut, okay, dann würde ich da. Halt. Ich lebe in Nordamerika.
Lass mich das zu Ende bringen. Ich habe mir die Wirtschaftszahlen extra angeguckt. Tatsächlich ist, was Biden hat, besser als das, was Trump hatte. Und theoretisch hat tatsächlich der Amerikaner mehr in der Tasche. Das Problem ist, dass eben die untere Schicht in den USA mehr unter erhöhten Gaspreisen halt leidet. Die Lebenserhaltungskosten sind halt gestiegen. So, und das macht dieses gefühlte Wirtschaftlichsein, dieses gefühlte Mehr haben und wie funktioniert die Wirtschaftspolitik. Und das ist jetzt ein ausschlaggebender Punkt. Wie es scheint, nicht mehr der Fakt, die Zahlen sind das Wichtige, sondern wie fühlst du das Ganze? Und das schwappt zu uns rüber.
Also ich lebe im nordamerikanischen Raum. Ich habe auch amerikanische Freunde hier, mit denen ich mich auch unterhalte. Und diese Aussage, dass der Amerikaner mehr in der Tasche hat, ja, vielleicht die 0,01%. Du hast das schon richtig erkannt. Die eigentliche Mittelklasse und untere Schicht in den Staaten ist genau wie in Kanada. Wir leiden unter derbster Inflation und die Preis-Leistungsverhältnisse, die wir hier bezahlen im Vergleich zu Gehaltserhöhungen, sind nicht bestehend mehr. Ja, also ich kann mir das ansehen, das wenn Spannende ich selber ist, in den Supermarkt gehe.
Trump die Inflation bei 4% war und bei beiden bei 2,2%.
Ob die bei ihm oder nee, einem anderen nur, mehr oder weniger wird, ist egal. Das Problem ist ein grundlegend anderes. Ob Inflation ja oder nein, das Problem in Nordamerika ist, dass durch Covid und Quantitative Easing seit 2008 eine, wie sagt man, es ist eine Erhöhung in der Geldmenge, aber kein Zuwachs in den Gehältern. Dadurch sind Assetpreise und Besitzertum stark angestiegen, Stockmarkt wächst, aber die eigentlichen Gehälter wachsen nicht. Dadurch haben wir hier ein übelstes Problem mit Unterhaltskosten. Und ob das nur an der Inflation hängt oder welchem Präsidenten, ist scheißegal. Grundlegend haben wir in Nordamerika gerade ein größeres Problem, was diese Preis-Leistung angeht, als in Europa. Und das kann ich dir genau sagen. Ich war gerade erst wieder da und habe den Urlaub gemacht mit dem Vater und bin jetzt hier zurückgekommen und habe einen halben Rutsch. Mein Herz rutscht jeden Tag immer tiefer und man sieht das hier, wenn du einkaufen gehst und überhaupt Gaspreise, alles. Leute, die ich kenne, die ein Haus besitzen, können ihre Mortgage nicht mehr sich leisten und die hat sich fast in den letzten 8 Monaten verdoppelt. Verdoppelt. Das musst du dir mal überlegen in Europa.
Das sind keine Sachen, die ich in Frage stelle. Es geht darum, dass wenn du Fakten bringst, zum Beispiel auch Arbeitslosenquoten runtergegangen, das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn die Konjunktur anläuft und es weniger Arbeitslose gibt, ist das, was wir alle wollen. Wir wollen weniger Arbeitslose.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein Punkt, Trump, Biden, besser. Ja. Es reicht einfach nur, das ist das, worauf ich eigentlich raus wollte, das reicht einfach nur noch aus, in der Politik, in diesem populistischen Gehabe, einfach Dinge in den Raum zu stellen. Wenn ich sage, ich bin größer, ich bin schöner, ich bin schneller, ich muss es nicht beweisen. Ich lasse es einfach so stehen, ich muss nur so wirken. Und selbst wenn mir der andere mit Fakten beweisen kann, ich wäre schneller oder er würde mich bei einem Rennen schlagen, bei einem Sprint, dann war das Schiebung, Fake News oder irgendwas anderes.
Ja.
Und das macht diesen, um auf diesen demokratischen Punkt zurückzukommen, ist unwahrscheinlich schwer abzuschätzen, wie man noch mit politischen Gegnern umgehen kann. Und deswegen sage ich halt, dass die Demokratie vor ganz schwierigen Zeiten steht, weil standardmäßigen Fake News, die aber von Populisten kommt, noch nicht so richtig gewusst wird, wie man die anfassen kann, um die zu entkräften. Weil es bei den Leuten einfach im Kopf sitzt. Und dann ist es einfach zu sagen, die anderen da drüben sind schuld und dann hast du einen wütenden Mob.
Ja. Ja, wir leben.
Aber ich sehe es wie du, wir steuern in ganz graue Zeiten.
Du hast recht auch. Ich weiß gar nicht, wer mir das damals gesagt hat, aber es war irgendeiner von meinen Professoren, der hat mir schon damals in 2011 gesagt, wir leben im Zeitalter von Gefühlen und nicht mehr im Zeitalter von Fakten. Man kann nicht mehr faktisch argumentieren. Das geht mir auch auf Arbeit so, wo mir jetzt gesagt wird, von meinem Chef, du bist super gut, du hast alle Daten unter Kontrolle und du verstehst die ganzen Hintergründe, aber du kannst es so nicht mehr Leuten erklären. Du musst es auf einer anderen Art und Weise, du musst auf deine Gefühle eingehen und pipapo anstelle einfach nur, hier ist der Fakt, das ist die Grundlage, hier ist die Daten, die das beweisen. Man kann es nicht mehr anstreiten. Und so bin ich immer an mein Leben herangegangen und habe mich auch in der Arbeit hochgearbeitet. Aber jetzt, es fällt mir wirklich auf, du hast recht, man kann es nicht mehr machen. Dadurch sind eigentlich fähige Diskussionen oder überhaupt eine akzeptable Diskussion mit jemandem zu haben, völlig unmöglich. Ich meine, haben wir uns damals als in den 90er Jahren, haben wir uns über die flache Erde unterhalten? Nein, das ist jetzt erst gekommen, weil jeder sich fühlt, als ob es eine flache Erde gibt. Weißt du, das sind solche Zusammenhänge,
wo du dir noch sagst.
Darüber wollen wir diskutieren.
Genau das ist der Punkt.
Das ist ein neues Thema.
Aber das Spannende ist, dass denen, denen vorgeworfen wird, sie würden irgendwas nur. Also jetzt mal, der typische Populist wirft ja anderen Leuten vor, dass das alles so ein, dieses Gender und Gefühlsgemache und sowas, das Geniale ist aber eigentlich, dass diese Gegenseite ja quasi diese vermeintlich gefühlsverweichlichte Seite mit Fakten argumentieren möchte, aber die populistisch beeinflusste Seite steht da und fühlt ihre Wahrheit für sich. Alternative Fakten, in dem Fall die Erde ist vielleicht flach oder Trump hat wunderschöne blaue Haare. Wenn ich das so fühle, dann ist das so und dann muss es nur sagen. Also
ich glaube, das ist aber auf beiden Seiten heutzutage. Das ist nicht die eine oder andere Seite. Das sind
aber mehr.
Es gibt. Nein, ich würde auch nicht sagen, das ist mehr oder weniger. Ich glaube, das Problem ist grundlegend, dass es nur noch wenig Leute gibt, die überhaupt faktenbasierend argumentieren. Und dass das Generelle in der Bevölkerung angenommen wird, dass man nur noch auf seine Gefühle hören muss. Das ist aber, das ist zweispaltig. Das geht in beide Richtungen. Nein, es geht, das ist das Polarisierende, was sich in der Gesellschaft gerade abspielt, dass jeder nur noch auf seine Gefühle hört und anstelle, wenn du mir was sagst, was einen bestimmten Beweisrahmen hat und du mir die Beweise vorzeigen kannst, dann nehme ich das auch an. Wenn man mir beweist, ja, das ist so und hier sind die Daten, und dann kann ich sagen, ja, okay, Robert, du bist bekloppt, du warst falsch, du hast dich nicht richtig informiert, fertig. Das ist jetzt der neue Fakt und so verändert sich dein Lebensbild. Das Problem, was du heute siehst aber mit den Menschen ist, die haben sich gefühlstechnisch so an ihre Realität gewöhnt und diese, wie sagt man, Normalcy Bias aufgebaut, dass sie jetzt das Gefühl, sich zu überwinden und ein anderes Weltbild anzunehmen, nicht mehr damit klarkommen können. Das ist so nach dem Motto Cartman bei South Park, der sich auch immer einen ganzen Tag lang angelügt hat und seinen Gefühlen gefolgt ist und im Endeffekt dann in einer bestimmten Art und Weise auf einem bestimmten Platz abbleibt und dort nicht mehr weg kann, weil der gefühlstechnische Umbruch, um aus diesem Weltbild herauszukommen, dann so massiv ist, dass man den nicht mehr überwinden kann.
Meinst du, These, wir müssen langsam zum Ende kommen, These, meinst du, dass der Grund dafür ist, dass wir in unserer Wohlstandsgesellschaft, die wir ja über die letzten 20 Jahre, 30 Jahre hatten, dazu gekommen sind, eben faktenblind zu werden, weil wir uns in dieser wohligen Umgebung unseres Wohlstandes so wohlgefühlt haben und das einfach nicht wollen und sagen, Achtung, jetzt haben wir Klimakrise, wir haben Wirtschaftskrise, wir haben Krieg in Europa, wir haben einen irren Russen, wir haben einen irren Nordkoreaner, der sich komplett abschottet, um das eben nicht wollen, dass das tatsächlich Böses und Schlimmes draußen gibt und dann lieber anderen die Schuld geben und versuchen das irgendwie mit gefühlt zu negieren?
Na guck mal, die westliche Welt, die G7, wollen wir es mal größern und sagen, die G20-Staaten, hatten vom Prinzip seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ununterbrochenen Aufschwung. Ja, es gab zwischenzeitlich kleine finanzielle Krisen, aber nie eine Rezession im Sinne von Great Depression. Und die eigentliche Depression, die die Staaten damals durchgemacht haben und die ein Weltbild verändert haben, die hat sich in diesem Sinne eigentlich nie wiederholt. Und das heißt jetzt mehr oder weniger, lass mich das mal anders ausdrücken. Ich hatte noch den Vorteil, mich mit meiner Urgroßmutter zu unterhalten, die 1901 geboren ist und das Ganze, diesen ganzen Rotz durchgelebt hat. Viele unserer Generation hatten vielleicht nur noch die Möglichkeit, sich mit ihren Großeltern zu unterhalten. Und wenn du dir dann die jüngere Generation jetzt überlegst, denen fehlt sogar noch dieser Anschluss. Das heißt, alle, mit denen die sich unterhalten haben, haben denen nie ein anderes Weltbild gezeigt, außer es gibt ununterbrochenen ökonomischen Zuwachs, die Welt verbessert sich stetig und pipapo. Es gibt wenige aus der westlichen Welt, die eigentlich einen politisch-ökonomischen oder wirtschaftlichen Schock mal erlebt haben. Gibt sehr wenige Teilnehmer der G20-Länder. Und desto länger man in einem solchen Umfeld lebt, desto mehr verinnerlichst du den Wohlstand und diese Sache. Zum Beispiel, wo ich in den Dschungel gereist bin und mal richtig an erster Hand gesehen habe, wie andere Leute auf der Welt leben, in einer Strohhütte ohne Elektrizität, mit Insekten um dich drumherum, ohne fließendes Wasser, bla 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 bla. Das öffnet einem die Augen. Und du musst dir überlegen, viele Leute in der westlichen Welt, wenn die reisen gehen, was machen die, wenn die reisen? Die reisen nicht nach Nepal oder nach Indonesien oder in ein armes Land und leben mit den Leuten. Nein, die machen ein Cruise Ship oder die gehen in ein ein Resort, lassen sich den ganzen Tag lang bedienen, saufen sich toll. Oder fahren nach Kreta in ein schönes Hotel. Und dadurch hast du ein verfärbtes Wesen von dem, was in der Welt eigentlich passiert. Ich habe einen Vorteil über meine Eltern gehabt und über meinen Vater ganz speziell, immer in Länder zu reisen, denen es nicht so gut geht. Und habe die Möglichkeit gehabt, auch viel zu reisen auf eine Art und Weise, die der normale westliche, quote-unquote, Mensch nicht gewöhnt ist. So Adventure-Urlaub mehr oder weniger. Und dadurch habe ich immer wieder in meinem Erwachsenwerden einen Schock, der mein Weltbild verändert. Dadurch sehe ich diese ganzen Sachen anders, als wenn ich mich hier öfters mal mit Leuten unterhalte in Kanada, in Ontario, in Kanadier. Ich kann dir sagen, ich kann 10 Leute in Ontario fragen auf der Straße. 9 von den 10 Leuten haben noch nie mal die Provinz verlassen. In ihrem Leben. Um überhaupt mal festzustellen, was auf dem anderen... Ne? Ja, es ist Standard, aber das ist halt das Problem, worauf ich hinaus will, ist, die leben in einer solchen geschützten Bubble von einem Weltwesen und einem Anschauungswesen, dass die selber so gar nicht verkraften, wenn du denen jetzt sagst, hier, ja, ich sag's Leute in unserer Firma, wir sind schon in einer offiziellen Rezession. Ob die es wahrhaben wollen oder nicht, ich bin für den Einkauf einer produzierenden Firma verantwortlich. Ich sehe den Einlauf an Aufträgen und die Preisveränderung und die wirtschaftliche Veränderung in den Kunden. Es ist eine Rezession. Kommst du nicht damit klar? Ist es mir egal. Der Fakt ist der Fakt. Und das Schlimme an der Sache ist, um auf die Politik zurückzukommen, meistens in solchen Krisenzuständen, und das ist darauf, worauf wir hinaus wollen. Ich sehe da auch eine dunkle Zeit für Demokratie und eigentlich faire Wahlen und alles. Typisch in solchen Zeiten sind autokratische Bewegungen, sind diktatoriale Bewegungen.
Radikalisierung,
weil Menschen damit nicht umgehen können, dass dieser Wohlstand kippt und dass Sachen in den Eimer gehen und dass die selbst sogar wahrscheinlich bestimmte Sachen dadurch verlieren. Das ist diese Angst. Das Spannende
ist ja, dass demokratische Parteien schon seit einiger Zeit sagen, wir müssen den Gürtel auch mal enger schnallen.
Mhm.
Und das ist auch eine Bürgerpflicht zu sagen, du musst den Gürtel einfach enger schnallen, weil es gibt dieses grenzenlose Wachstum eben nicht. Das hat man alles schon mal das Thema. Mhm. Und die Parteien, die das sagen, werden dann natürlich von populistischen Parteien ausgehebelt, indem die sagen, die haben euch das ja eingebrockt, wenn ihr uns wir sind alles toll. Genau. So, dass die aber daran nichts ändern können, weil die ihren Gürtel ja selbst nie enger schnallen wollen, bist du halt als normale demokratische Partei, bist du der Buhmann, und deswegen haben auch solche Leute wie Trump zum Beispiel einen unwahrscheinlichen Boost. Der kann halt sagen, was er will. Der muss immer nur sagen, die anderen sind schuld.
Genau.
Ich bin gespannt, was passiert. Wie gesagt, wir starten jetzt diesen Freitag wieder in den Wahlkampf. Und in den USA schauen wir mal im August. Eventuell wird noch online die Harris vornominiert. Das wollten sie mit Biden schon machen. Und ich denke, wir werden noch mal zum Wahlkampf demnächst ein Thema haben. Wenn es dann richtig
losgeht. Ja, im November, wenn Trump gewinnt. Ich weiß, du hast das, aber... ja, good luck. Da muss er aber noch ordentlich die Frauenwahl zusammenziehen und die LGBTQ und die Einwanderer. Dann schafft es vielleicht.
Wenn sie sich, das ist übrigens noch so ein Punkt, was ich richtig mies finde in den USA. Egal, wo ich zurzeit höre oder lese, alle sagen, sie muss, und das ist leider das amerikanische System, um anzutreten und gewinnen zu können, muss sie einen weißen Amerikaner als Running Mate nehmen. Sie könnte nicht mit der Whitmer gewinnen und sie könnte zum Beispiel
Wer ist ihr Running Mate? Who ist
das? Sie hat noch keinen. Aber es wird wohl ein Weißer werden und vermutlich Josh Shapiro. Es gibt ein paar zur Auswahl, aber es ist richtig mies. Ne? Sie könnte jetzt auch nicht mit einem People of Color oder so antreten, weil die Amerikaner so ticken, die brauchen dieses Bild von einem weißen Mann. Aber es ist völlig bekloppt. Ne? Deswegen, wir reden sicherlich die nächsten Wochen noch drüber.
Wenn's dann im August beim nächsten geht. Mal von mir zu Hause, hoffentlich.
Natürlich. Alles gut.
Heute mal aus dem Büro.
Passt. Heute mal aus dem Office. Du arbeitest jetzt brav weiter und ich gehe schlafen. In diesem Sinne.
Danke an alle Zuhörer. Ich nehme jetzt meine beiden Laptops mit und mache zu Hause weiter.
In diesem Sinne. Danke an alle Zuhörer. Tada. Danke an Robert. Bis
danke
nächste
euch.
Woche. Informationen oder Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.